Pilze sammeln und verwerten mit Dodo und Lutz. Heute am 12. September 2022 sitzen wir zusammen mit Christian, der uns technisch hilft, und Annelie, die hier zuhört, um unsere Erfahrungen beim Pilzesammeln und Verwerten auszutauschen. Wir, das sind Dorothea Kiesecker, genannt Dodo, und Lutz Engelmann. Wir stellen uns am besten kurz mal vor und vor allem, was uns als Pilzliebhaber auszeichnet. Doro fängt an.
Ja, hallo. Hier ist die Dodo, 79 Jahre, Rentner und bin von Anfang an bei Radio Ginseng. Ich mache alle 4 Wochen die Gartenstunde. Als Kind mit meinen Eltern habe ich oft Pilze gesucht, aber nur Steinpilze, Maronen, Pfifferlinge und Birkenpilze. Mit 10 Jahren habe ich auf der Hüßburg bei Halberstadt Urlaub oder Ferien gemacht. Ich war eingeladen von der Tante Ila, ein Relikt des letzten Besitzers der Burg. Sie war für mich schon recht alt. Sie nahm einen Eimer und mich und ging in den Wald. Der Eimer war im Nu voll mit Parasolpilzen. So lernte ich den nächsten Pilz kennen. 1974 zog ich nach Thüringen. Da gab es Pilze. Oh, Pilze. Und ich machte 2 Körbe voll mit allem, was ich fand, und ging zum Pilzberater. So lernte ich viele Pilze kennen, circa 62. Mit Arbeitskollegen gingen wir regelmäßig in den Wald, um Pilze zu sammeln. Ein Jahr konnten wir mit der Sense Hallimasch ernten. Ich weiß nicht, wie viel Familien wir damit versorgten.
Ja, dann erzähle ich was über mich. Also ich bin Lutz Engelmann, ich bin insbesondere bei Radio Ginseng Musikredakteur, mache aber auch zum Beispiel Rezepte und Gerichte, und da gibt's auch Pilzgerichte. Mal einiges zu meinen Pilzerlebnissen. Ich bin mit 6 Jahren mit meinen Eltern nach Mecklenburg gezogen, und ein erstes großes Erlebnis war das Pilzesammeln mit Eltern und dem Bruder, wo wir einen ganzen Plastikwäschekorb voll mit Butterpilzen gesammelt hatten. Ich bin dann auch bereits mit 10 Jahren allein in den Wald oder auf Kuhweiden und habe Pilze gesammelt, wobei ich sagen muss, als Kind habe ich gar keine Pilze gegessen. Ich habe die dann lieber im Dorf verschenkt. Nach dem Lehrerstudium sind meine Frau und ich in eine Kleinstadt an der grünen Grenze gezogen, Lenzen. Das liegt heute in der nordwestlichen Ecke von Brandenburg. Und rund um Lenzen gibt's ganz viele Kiefernwälder, und die waren voll von Maronen. Da habe ich dann angefangen, Pilze zu trocknen und Pilzpulver herzustellen. Am Anfang die getrockneten Pilze in so einer ausrangierten Kaffeemühle und später auch in einem Multiboy. Vielleicht kennt den noch jemand. Den benutze ich heute noch, nach 40 Jahren. Tja, Pilze sammeln hat mich nie losgelassen. Highlight ist ein Pilzwochenende im Herbst mit ehemaligen Kollegen und deren Familien, wo wir dann wirklich von Freitag bis Sonntag Pilze sammeln, und das seit 30 Jahren. Wir könnten weitermachen mit der Frage, wann sammeln wir eigentlich Pilze? Wann gehst du vor allem Pilze sammeln, Dorothea?
Tja, das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Ab Juni, Juli sammelte ich oft Pfifferlinge, aber die letzten 2, 3 Jahre war da nichts. Es ist der Klimaerwärmung anzuhängen, dass vielleicht in den letzten Jahren alles viel später gekommen ist. Und Pfifferlinge habe ich überhaupt nicht gefunden.
Jetzt in den letzten Jahren?
In den letzten Jahren, ja, weil... Ich weiß nicht, woran es liegt.
Kann sein, dass das Ganze mit Zehl schon ausgetrocknet ist und alles weg ist.
Also das vermute ich fast, und dass das zu lange braucht, um sich jetzt wieder zu erholen. Mhm. Und dann kamen die ja immer nur Juni, Juli. Und wenn die Zeit vorbei ist...
Kommen die nicht mehr. Ich habe dieses Jahr auch noch keinen einzigen Pfifferling gefunden.
Dass die dann eben nicht mehr kommen, ne? Mhm. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ansonsten... wenn ich denke, es hat geregnet, jetzt könnte es Pilze geben, dann gehe ich eben einfach im Wald. Ich muss vielleicht 100 Meter gehen, da bin ich im Wald, da habe ich Ecken, wo ich weiß, wenn es Pilze gibt, dann finde ich da auch welche. Und was generell bei mir ist, ich gehe nie aus dem Wald, ohne einen Pilz gefunden zu haben. Sonst gehe ich nicht raus und ich finde auch immer welche. Drin. Ja, das ist so viel dazu.
Ja, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass sich die Pilzsaison in den letzten Jahren verschoben hat. Also früher habe ich schon im Juli, August Pilze gesammelt. Heute geht es frühestens im September los. Also die ersten Pilze habe ich jetzt Anfang September gesammelt. Steinpilze, so Sommersteinpilze unter Eichen. Ja, ich hoffe, dass jetzt das so langsam was wird und wir in den nächsten Wochen richtig viel Pilze sammeln gehen können. Und so wie du gesagt hast, es sollte 2 Wochen lang geregnet haben. Ich gehe dann erst 1-2 Wochen später. Mhm. Und noch eine komische Erfahrung, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Wenn Vollmond ist, wachsen Pilze. Also jetzt ist gerade Vollmond.
Ja, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Das heißt, ich habe da auch gar nicht drauf geachtet. Mhm. Wenn ich Lust habe, in den Wald zu gehen, dann gehe ich. Und wenn ich keine habe, ja, dann gehe ich eben nicht, ob da Vollmond ist oder nicht. Also, dass Vollmond eine Wirkung hat, das glaube ich. Weil ich habe das in meiner Arbeit erlebt. Wenn Vollmond war, dann haben meine Frühgeborenen mehr Unruhe verbreitet, als wenn der Vollmond nicht da war. Also das war eindeutig.
Man muss dazu sagen, dass du mal Krankenschwester warst.
Ne? Ich war mal nicht Krankenschwester, sondern Kinderkrankenschwester. Mhm. Das ist ein großer Unterschied.
Um das mal abzuschließen, ich habe sogar im letzten oder im vorletzten Jahr erlebt, dass ich Maronen noch im Dezember gefunden habe. So warm ist es neuerdings. Mhm. Ich versuche auch schon ganz früh zu sammeln. Ich fahre manchmal bereits im Mai in den Machnow. Das ist ein Feuchtgebiet östlich von Berlin. Und da habe ich Sommersteinpilze unter Eichen gefunden. Ja, welche Pilze sammeln wir denn besonders gerne? Am besten fängst du mal wieder an.
Ja, ich sammle gerne, wenn ich finde, Steinpilze, Maronen, Pfifferlinge und Perlpilze. Wenn ich natürlich andere finde, die ich kenne und weiß, dass sie essbar sind, dann nehme ich auch andere. Ansonsten sammle ich fast alle Röhrenpilze. Da kommt es selten zu Verwechslungen. Den Perlpilz könnte man mit dem Pantherpilz verwechseln. Der Perlpilz läuft rosa an. Macht er das nicht sehr deutlich, kommt ja bei mir auf den Kompost.
Ja, ich bin da ganz vorsichtig. Also neben Pfifferlingen, Schirmpilzen und Wiesenchampignons sammle ich fast nur Röhrenpilze, weil es da eben so wenig Verwechslungen gibt. Meine Frau sammelt auch mit und wenn die sieht, dass ich da andere Pilze nehme, dann muss ich die sowieso wegmachen. Das isst sie nicht mit. Also versuche ich eben nur Maronen, Steinpilze, Birkenpilze, Rotkappen, Butterpilze, Lärchenröhrlinge oder der heißt auch manchmal Goldröhrling, die Ziegenlippe, Rotfußröhrling und den Sandpilz zu sammeln. Ich weiß nicht, ob wir für unsere Zuhörer ein bisschen beschreiben sollten, wo man die einzelnen Pilze findet.
Da bin ich der Meinung, dass man das schlecht machen kann, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wo ich vor 5 Jahren Steinpilz gefunden habe. Da habe ich das kommende Jahr drauf ganz andere gefunden. Mhm. Und das beste Beispiel ist die fette Henne. Ich habe schon oft eine gefunden, immer nur eine. Und wenn ich da das kommende Jahr oder die kommenden Jahre hingeguckt habe, ich habe nie wieder an der gleichen Stelle eine fette Henne gefunden. Nie wieder. Und dasselbe oder das Gleiche ist mir passiert mit dem Eichhase. Den habe ich einmal in meinem Leben gefunden. Der ist ja nur wirklich sehr selten. Und dann in Thüringen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man im Wald keine gefunden hat, am Rand, Ja, da standen sie dann wie die Zinssoldaten.
Na,
also man kann das nie genau sagen, finde ich, wo ich welche finde.
Wobei das so mit den Wegrändern eigentlich eine gute Idee ist. Manche laufen ziemlich weit rein und übersehen dann eigentlich, dass die Pilze am liebsten sonnig wachsen. Und das ist ja bei Wegrändern gegeben. Mhm. Und da kommt auch der Regen besser durch. Also da ist ja nichts drüber.
Ja.
Ich habe meine Pilzstellen. Also wenn ich einmal irgendwo Steinpilze gefunden habe, finde ich dann in den Folgejahren auch wieder welche. Und bei Maronen und anderen Pilzen ist es auch so.
Also ich finde bei Steinpilzen ja. Und Maronen kann man nicht vergleichen, die wachsen ja überall.
Die wachsen überall.
Ja, das kann man nicht so sagen. Aber bei Steinpilzen und bei Pfifferlingen, da ist es so, wo ich die gefunden habe, finde ich die immer wieder. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, dass jeder Pilzsammler, der gerne Pilze sammelt, immer seine gleichen Stellen aufsucht.
Mir ging es vor allem auch darum, mal so ein paar Tipps zu geben, unter welchen Bäumen oder so sammelt man Pilze. Also ja, bei Steinpilzen ist ja so, die Sommersteinpilze, die kommen ja dann meistens schon im Juni. Die wachsen fast nur unter Eichen, habe ich so meine Erfahrung gemacht.
Mhm.
Während dann ich als Kind vor allem unter Buchen gesammelt habe. Und im Herbst findet man auch viel in Nadelwäldern.
So, ja, das ist schon komisch. Ich habe immer gesagt, das ist mit den Pilzen eigenartig. Vieles kann man schlecht beschreiben, was Pilze betrifft.
Naja, man muss wissen, dass die Pilze ja eine Symbiose mit Bäumen eingehen und dass manche Pilzarten wirklich nur auf bestimmte Bäume reagieren.
Genau.
Also der Birkenpilz, den gibt es nirgendwo anders als unter Birken.
Mhm.
Der sieht ja auch aus wie eine Birke, ne? Also der Stiel zumindest.
Der Stiel.
Und während zum Beispiel Rotkappen, die ja den Birkenpilzen nah verwandt sind, da gibt es eine ganze Reihe von Sorten. Da gibt es auch eine Birkenrotkappe. Aber es gibt auch viele, die wachsen mit ganz anderen Baumarten, bilden die so eine Gemeinschaft. Ja, Maronen, Nadelwälder, Steinpilz, Eichenbuchen und auch Nadelwälder. Ich sammle auch ganz gerne Butterpilze, wobei man, also für den Zuhörer, die haben oben so eine schleimige Kappe, die sollte man abziehen. Und die wachsen vor allem in jungen Kiefernwäldern. Also ja, wenn so eine Schonung, wenn die ausge, ja. also die Bäume groß sind, findet man dann gar keine Butterpilze dort mehr. Lärchenröhrling, das ist auch so ähnlich wie ein Butterpilz. Der hat auch einen kugeligen, flachen Hut, der goldgelb und orangebräunlich ist. Und die Haut der Kappe ist bei feuchtem Wetter auch sehr schleimig. Also man sollte die auch vor dem Verzehr entfernen.
Ja, mit dem Abziehen ist beim Perlpilz ja genauso. Da musst du den Hut blank machen, die Haut abziehen. Aber den nimmst du ja nicht.
Nee, den nehme ich nicht. Aber da könnten wir uns gleich mal über Pilze unterhalten, die man verwechseln kann. Verwechslung bei Pilzen.
Genau.
Beispielsweise, ich sammle ja gerne Pfifferlinge, du auch. Und es gibt auch falsche Pfifferlinge. Und die wachsen auch eben auch im Moos unter Fichten, Kiefern und Buchen.
Mhm.
Wobei man die relativ einfach, also ich kann sie leicht unterscheiden. Der echte Pfifferling hat einen dottergelben Hut und festes Fleisch, während der falsche Pfifferling mehr so orange ist. Und das Fleisch finde ich auch immer so gummiartig, wenn man das anfasst.
Und alles ist alles kleiner, feiner als der richtige Pfifferling. Er ist kräftiger, der richtige Pfifferling.
Genau. Wobei man sagen muss, der falsche Pfifferling ist nicht giftig. Also du hast mir vorhin schon mal gesagt, wenn du keine richtigen Pfifferlinge findest und viele Pilze gefunden hast, muss eben auch noch ein falscher Pfifferling dazwischen sein.
Ja, zwei, drei mache ich dazwischen.
Ja, ich nicht. Also da braucht man keine Angst haben, dass die
mir
giftig sind.
Mir geht's da auch um die Farbe, weil ich auch bemüht bin, diesen lila Pilz zu finden, der richtig lila ist, Kopf und Stiel. Aber da müsste ich jetzt nach dem richtigen Namen nachgucken.
Violetter Rötelritterling.
Und wenn der, wie?
Violetter Rötelritterling.
Nee, das hatte ich ja schon gesagt. Nee, den nicht.
Ach so.
Den gibt es nicht oft und wenn du den findest, sind mehrere hintereinander, aber nur kleine. Also mit wem kann ich denn die vergleichen eigentlich? Mit diesen Nelkenpilzen.
Nelkenschwindlinge?
Ja, so ähnlich sehen die aus in der, in der Form. Und die sind ganz kräftig lila. Nun ist lila meine Lieblingsfarbe. Und wenn du so eine Schüssel hast, die schon fertig sind, also geputzt und alles, und du rührst die um und da kommt diese lila und wenn du eben nicht hast, einen richtigen, einen falschen Pfifferling zum Vorschein, dieses Gelb und dieses Lila, das sieht einfach toll aus. Da also denke ich manchmal, oh, die musste braten, schade, dann geht die ganze Farbe weg.
Na gut, das so habe ich noch nicht gekocht. Das, also für unsere Hörer, Dorothea sitzt gerade in einer violetten Bluse hier. Soll ich das rausschneiden?
muss nicht sprechen. Nee.
Ja, das waren die Pfifferlinge. Es gibt auch Bitterlinge, die sind leicht mit Birken und Steinpilzen zu verwechseln, wobei das Futter ein bisschen rosa ist. Aber ich habe schon viele Leute erlebt, die Bitterlinge gesammelt haben, ganzen Korb voll. Und denen gebe ich dann immer einen Tipp, koste mal.
Ja.
Also ich schneide ein kleines Stück ab. Einfach bloß zum Lecken oder einfach reinbeißen. Man kann das auch essen.
Merkst du sofort.
Ja, der Name sagt bitter.
Ja, also wenn ich die ersten Steinpilze finde, dann bin ich immer unsicher und da koste ich erst. Aber mir ist mal Folgendes passiert. Bin im Wald, suche Pilze und da liegt auf einmal vor mir so ein Haufen Steinpilze. Da denke ich, das sind doch bestimmt keine Steinpilze. Da hat einer gesammelt Bitterlinge und gesammelt, bis er gemerkt hat, dass das Bitterpilze sind. Und hat sie alle wunderbar geputzt dahingeschmissen. Ja, sowas soll es geben.
Also Bitterlinge sind nicht giftig. Wenn da jemand mal einen gesammelt hat, wird er davon nicht sterben. Aber das Gericht
ist total,
kann man nicht essen. Nee. Also das schmeckt
das geht
nicht mehr.
Gar nicht. Ja.
Ja. Dann so. Satansröhrling.
Ja.
Das ist ein Pilz, der gehört zu den wenigen Röhrlingen, der tatsächlich giftig ist. Das sieht aus wie ein Steinpilz, also ziemlich pummelig, sowohl im Kopf und Stiel. Aber der Stiel ist knallrot oder hat so ein Netz, aus deutlich rotes Netz auf gelbem Grund.
Also ich finde, der sieht richtig giftig aus.
Ja.
Ich habe nur einmal gesehen, dieses Rote, das knallt irgendwie, sagt man, muss man nicht essen.
Nein, also ich nehme den auch nicht mit, aber das Problem ist, ich nehme dann auch den netzstieligen und den flockenstieligen Hexenpilz nicht mit, obwohl die eigentlich essbar sind. Roh nicht, aber man könnte sie kochen. Aber wenn man, ich würde allen empfehlen, oder wir würden allen empfehlen, diese Pilze stehen zu lassen, die so knallrot sind. Wobei noch beim Hexenpilz dazu kommt, wenn man die anschneidet, werden die sofort knallblau. Was beim Satanspilz aber nicht so ist.
Also, was du eben gesagt hast, stehen lassen. Das ist ein Thema, also da ärgere ich mich jedes Mal, weil ich im Wald bin. Da ist einer giftig oder ungenießbar. Ich denke, manchmal wissen die Leute das gar nicht. Sie nehmen den nicht. Und dann wird dagegen getreten. Dann liegt der daneben. Warum?
Das frage ich mich.
Man kann auch die stehen lassen. Der Nächste, der kommt, der freut sich darüber.
Ja. Und nimmt ihn mit.
Aber anscheinend, manche müssen das haben.
Ja.
Tja, so viel zu anschneiden.
Gut. Dann müssen wir auf alle Fälle auf den Knollenblätterpilz aufmerksam machen. Der ist hochgiftig. Rund 90% der tödlichen Pilzvergiftungen in Deutschland entfallen auf den grünen Knollenblätterpilz. Also ich nehme ja sowieso keine Blätterpilze mit. Aber bei den Knollenblätterpilzen ist es auch so, die sehen eigentlich insgesamt ziemlich weiß aus. Wenn man mal vom Hut absieht, da hat man eben diese grünliche Farbe beim grünen Knollenblätterpilz und so eine gelbliche Farbe beim gelben Knollenblätterpilz. Und dann haben die natürlich unten so eine Knolle. Haben auch so einen unangenehmen Geruch von Reinigungsmitteln. Okay. Ich sage nur, wenn man denkt, das könnte ein Knollenblätterpilz sein, stehen lassen. Natürlich nicht umtreten, die sehen ja hübsch aus, aber ich lasse sowas alles stehen.
Ja, genau wie der Fliegenpilz. Das ist doch wunderschön,
ja,
wenn man die im Wald stehen sieht. ich habe schon sehr viele mitgenommen und in den Garten gestellt. Meine Schwiegermutter kam nicht mehr aus dem Haus und die habe ich ihr dann in den Garten gepflanzt, wo sie sehen konnte. Ne? Die halten sich zwar dann bloß 3-4 Tage und dann knicken sie um, aber es sieht eben schön aus. Ein bisschen Moos drumherum, kann man sich wirklich drüber freuen.
Du hast jetzt schon den Fliegenpilz genannt, der ist ja nun nicht zu verwechseln. Nee. Dann gibt's noch den hochgiftigen Pantherpilz. Der wird häufig mit dem Perlpilz verwechselt, die du wieder sammelst, ne? Mhm. Übrigens, du kommst aus Thüringen?
Nein, ich komme aus dem Vorharz, aus Oschersleben und bin dann 1974 mit 31 Jahren nach Thüringen gezogen. Mhm. Und bis 93 habe ich da gewohnt.
Ich komme nur drauf, weil die Brandenburger den Perlpilz, den Pantherpilz Sachsentod nennen.
Ja, das habe ich jetzt mitgekriegt. Das hatte ich noch nie gehört.
Nee. Na? Na, weil die Sachsen, die sammeln gerne Perlpilze, kommen nach Brandenburg, finden relativ wenig Perlpilze und sehen dann den Pantherpilz stehen. Der sieht so ähnlich aus. Also der hat so einen flachen braunen Hut mit weißen Flocken obendrauf. Mhm. Ja, und den kann man relativ leicht verwechseln. Also ich nehme keine Perlpilze, weil ich immer Angst habe, das könnte ein Pantherpilz sein.
Nee, ich habe ja schon gesagt, also ich bin da sehr, auch wenn ich mit Familie gehe, ne, die legen die mir alle hin, dass ich sie alle nochmal durchgucke, um zu sagen, der könnte oder so. Und so wie ich nicht mit mir einig bin, fliegen die weg. Also da bin ich sehr, weil ich habe in meinem Beruf schon mal ein Kind sterben sehen, was wahrscheinlich den Pantherpilz oder den grünen Knollenblätterpilz gegessen hat. Die Erwachsenen haben es überlebt und das Kind hat vielleicht auch mehr gegessen gehabt als die Erwachsenen von dem Pilzgericht und das war's dann.
Was sind denn deine Erfahrungen? Was sollte man bei einer Pilzvergiftung tun? Also es gibt ja so Symptome wie Schweißausbrüche, Durchfall, ja, Benommenheit.
Also so wie man denkt, es liegt eine Vergiftung vor. Erstmal den Notruf rufen, anrufen. Und dann die Giftzentrale. Und die wollen dann wissen, was eventuell gegessen worden ist. Mhm. Manchmal weiß man es ja nicht. Ne? Mhm. Und immer das Gericht aufheben oder Reste aufheben. Wenn nichts mehr da ist, kann man nichts aufheben. Ja. Aber oft haben die dann sogar nach den Abfall geguckt und wollten den Abfall sehen, um festzustellen, was da wirklich gegessen worden ist. Denn es gibt ja für jedes ein Gegenmittel und das kann man eben nur anwenden, wenn man weiß, was da gegessen worden ist, ne?
Bei vielen Vergiftungssymptomen, die erst nach mehreren Stunden auftreten, sollte man also sofort den Notarzt rufen, beziehungsweise, was du sagst, diese Giftzentrale. Mhm. Wobei, wenn man Pilze gegessen hat und man merkt, da könnte irgendwas faul sein, es könnte eine Vergiftung sein, dann sollte man vielleicht doch das erbrechen. Also Finger in den Hals stecken und zur Identifizierung der Gifte mit zum Arzt nehmen. Das,
ja,
was man
das ist aber
hat.
Meistens zu spät.
Weißt meistens du? Zu spät.
Die Eltern, oder sagen wir mal jetzt Eltern, wenn es um Kinder geht, aber Erwachsene auch, wenn es bei Zweien kommt, ja, dann weiß ich, das liegt am Essen, aber das ist oft nicht so einfach. Also ich will da jetzt nicht philosophieren, überhaupt nicht. Es ist schon nicht einfach, sowas festzustellen direkt und da eine Gegenmaßnahme zu treffen. Mhm. Gut, also ich finde es ganz wichtig, die Giftzentrale anzurufen.
Na gut, wollen wir es nicht hoffen, dass das so weit kommt, dass wir giftige Pilze gesammelt haben. Aber ganz generell sollten wir vielleicht nochmal unseren Hörern Hinweise geben, was beim Sammeln zu beachten ist.
Ja.
Sozusagen mal als Tipps beziehungsweise.
Also bei dem Sammeln gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Die einen reißen den Pilz raus, die anderen schneiden ab, die anderen drehen ab. Und wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander. Auch Experten sind sich da nicht einig. Also ich habe mal gelesen und habe mir dann meine eigene Version draus gemacht. Und zwar drehe ich den Pilz ab. Wenn ich den rausreiße, dann werde ich wahrscheinlich, das weiß man, sieht man nicht genau, das Myzel beschädigen. Also es kann nicht so weiter wachsen, wie man das von der Natur aus denkt. Wenn ich es abschneide, also noch ein Rest des Stiels im Boden bleibt, das hat mir mal ein Experte gesagt, dann können sich da Maden, also Fliegen, Maden draufsetzen und die Maden fressen dann nicht nur den Rest des Stiels, sondern sie fressen auch das Myzel an, beziehungsweise können sich da festbeißen, also von dem Myzel was zerstören. Und da hat man mir gesagt, lieber rausdrehen, vorsichtig, also eben nicht reißen, drehen, dass nichts drin bleibt, kein Rest, aber auch nichts rausgerissen wird. Wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander.
Und das, mit den Maden, das kann aber auch so sein, dann würde auch jeder Pilz, der stehen bleibt, irgendwann mal so weit kommen, dass das Myzel von Maden angerissen wird.
Das habe ich auch gesagt. Und da hat der Mensch zu mir gesagt, ja, solche Untersuchungen hat man noch nicht gemacht, inwieweit das passiert oder nicht passiert.
Na gut, wir sind uns also einig, auf alle Fälle nicht rausreißen, das Myzel geht davon kaputt. Oder wenn man wirklich so ein Löcher gefunden hat oder Löcher hat, sollte man das wieder füllen, damit das Myzel nicht austrocknet.
Genau.
Also ich persönlich fand das mit dem Rausdrehen vor allem dann wichtig, wenn man den Pilz genauer bestimmen will. Ist da unten beispielsweise eine Knolle dran oder nicht? Ich selber,
das ist noch, kommt noch dazu, genau.
Ich schneide das eigentlich bodennah meistens ab.
Genau.
Man sollte nur so viele Pilze sammeln, wie man verwerten kann. Ja. Es gibt auch relativ seltene Pilze, die sollte man vielleicht auch manchmal stehen lassen. Also Rotkappen, ich glaube, das wird in manchen Bundesländern sogar verboten, die zu sammeln. Dann sollte man zu junge und zu alte sowie angefressene Pilze stehen lassen, die gesammelten Pilze in einem Korb oder luftdurchlässigen Beutel nach Hause tragen. Sonst sehen nicht mehr schön aus, wenn die so zum Beispiel im Plastebeutel.
Vor allen Dingen, du stellst das ja auch mal ab. Den Korb stellst du einfach hin und den Beutel, Herr Hallo, wie willst du das machen? Wird jedes Mal hingestellt.
Und für alle Hörer, nur Pilze sammeln, die man wirklich kennt. Oder man hat jemanden bei sich, der sagt, was die richtigen Pilze sind, also die essbaren und die nicht essbaren. Oder man geht eben zu einem Fachmann und lässt die Pilze untersuchen, die man gesammelt hat.
Ja, das muss man ja nicht immer machen, aber einmal, so wie ich es gemacht habe.
Ja, ich glaube, wir haben uns jetzt so durchgehangelt. Und haben die wichtigsten Fragen beantwortet.
Du hast vergessen, wie bereiten wir Pilze zu?
Aha.
Ja, und da bist du der Experte, der sich mit den Gerichten befasst und auch welche beschreibst. Ich zum Beispiel trockne sehr gerne. Alleine das Trocknen, das ganze Haus riecht nach Pilzen. Das ist einfach toll, wenn ich reinkomme und ich rieche das. Das ist toll, ja. Und da verschenke ich sehr viele. Da gibt es welche in unserer Bekanntschaft, die warten schon richtig drauf, dass sie wieder getrocknete Pilze kriegen. Und ich mache die sehr gerne an Gulasch. Also ein Gulasch mit getrockneten Pilzen. Das ist ein ganz anderer Geschmack, als wenn ich da Frische dran mache. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist so. Und was jetzt die Gerichte betrifft, da bist du der Experte, da kannst du dich jetzt voll auslassen.
Ja, also ich werde hier im Anschluss noch ein paar Gerichte, also Pilzgerichte, die ich sowieso schon mal vorgestellt habe, nochmal aufführen. Zum Hinweis mit den getrockneten Pilzen und dem Gulasch, ich auch. Also mein Gulasch ohne Pilze funktioniert der nicht. Ich mache ja auch viel Pilzpulver Und das mache ich auch mit an Gulasch ran. Beziehungsweise du musst mal ausprobieren, wenn du Rouladen machst und da Salz, Pfeffer und Senf drauf streust und auf diese Senfschicht nochmal eine Schicht Pilzpulver drauf machst und dann erst zusammenrollst, schmeckt ganz lecker.
Das werde ich probieren beim nächsten Mal. Danke.
Bitte. Ja, dann sind wir eigentlich so durch. Und ja, jetzt folgen noch einige Pilzgerichte. Und ich hoffe, unseren Hörern hat unser Gespräch Anregung gegeben.
Tja, danke. Würde ich auch so sagen. Und ich bedanke mich auch bei dir.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir.
Und mach schön weiter.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Es ist Pilzzeit. Die Wälder stehen voller Maronen, Steinpilze, Birkenpilze, Pfifferlinge, Butterpilze. Wir bereiten heute ein Pilzrisotto zu. Zutaten für 4 Personen. Eine große Tasse Reis, 2 große Tassen Wasser, ein Brühwürfel, 30 Gramm Butter, 50 Gramm Grana Padano, gerieben, 1 Kilogramm geputzte und klein geschnittene Waldpilze, 50 Gramm Bratfett, 1 Esslöffel Gemüsebrühe Instant, etwas granulierter Knoblauch, eine gewürfelte Zwiebel und 100 Gramm gewürfelter Schinken. So, zur Zubereitung. Erst einmal der Risotto. Die Butter wird ausgelassen und der gewaschene Reis darin angedünstet. Zum Reis wird ungefähr die doppelte Menge Wasser gegeben und ein Brühwürfel. Der Reis wird mit schwacher Hitze gegart, ca. 20 Minuten. Danach wird der geriebene Käse untergehoben. Und nun zu den Pilzen. Die Pilze werden in das heiße Fett gegeben und mit Gemüsebrühe Instant und Knoblauch bestreut. Später werden Zwiebeln und Schinken hinzugegeben. Die Pilze sollten mindestens 20 Minuten gebraten werden. Rechnet man das Putzen der Pilze nicht dazu, dann dauert die Zubereitungszeit nicht länger als 30 Minuten. Zur Anrichtung. Jeder nimmt sich so viel Risotto und Pilze, wie er möchte, und mischt sich sein Gericht zusammen. Oder die Pilze werden am Ende unter den Reis gehoben. Guten Appetit! Und nun das Rezept für eine Pilzsuppe. Zutaten: ein halber Korb Mischpilze, zum Beispiel Maronen, Butterpilze, Steinpilze, Birkenpilze, Pfifferlinge, Lärchenröhrlinge, Rotfußröhrlinge und so weiter. Wenigstens 2 Sorten. Eine Zwiebel, 50 Gramm Schinkenspeck, 20 Gramm Margarine, eine Messerspitze Knoblauchpulver oder 2 Knoblauchzehen, 2 Teelöffel Gemüsebrühe Instant plus 1 Liter Wasser, 2 Messerspitzen Pfeffer, 1 Becher saure Sahne, 1 Teelöffel Stärkemehl, 1 Eigelb und 1 kleines Bund Petersilie. Die Pilze werden geputzt und klein geschnitten, die Zwiebel und der Schinkenspeck werden gewürfelt, die Knoblauchzehen gehackt. Alles zusammen wird mit Margarine und den Gewürzen angedünstet, das kann ruhig 20 Minuten dauern. Das Ganze dann mit Brühe auffüllen und noch einmal 10 Minuten auf kleiner Flamme kochen. Die saure Sahne wird mit dem Stärkemehl verquirlt und löffelweise heiße Pilzbrühe dazugegeben. Dann wird die saure Sahne unter die Pilzsuppe gerührt, nur ganz kurz aufkochen lassen. Die Suppe wird zum Schluss mit dem geschlagenen Eigelb und der gehackten Petersilie verfeinert. Die Zubereitungszeit ist circa 1 Stunde, wenn man das Pilzeputzen dazu rechnet. Es folgt das Rezept Spirelli mit Pilzsoße. Zutaten für 4 Personen: 500 Gramm Spirelli oder Fusilli, 3 Liter Wasser, 2 Esslöffel Salz, 500 Gramm Waldpilze, zum Beispiel Steinpilze und Maronen, geputzt und zerkleinert, 1 Zwiebel, 100 Gramm Schinkenwürfel, etwas Knoblauch, zum Beispiel granuliert, 4 Esslöffel Olivenöl, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 200 ml Kaffeesahne, 1 kleines Bund Petersilie, eventuell 1 Teelöffel Zitronensaft. Zubereitung: das Wasser mit 2 Esslöffel Salz zum Kochen bringen, die Spirelli dazugeben und ungefähr 10 Minuten kochen. Die Spirelli müssen bissfest sein. In einem Durchschlagsieb abgießen. In einer Pfanne Öl erhitzen, darin Zwiebelwürfel glasig werden lassen, Schinkenwürfel mit Knoblauch dazugeben und kurz im Öl wenden. Die geputzten und zerkleinerten Pilze hinzugeben und bei mittlerer Hitze unter häufigem Umrühren circa 5 Minuten braten. Anfallende Flüssigkeit dabei verdampfen lassen. Kaffeesahne hinzugeben und kurz aufkochen lassen. Herd ausschalten und die gehackte Petersilie darüber streuen und unterheben. Mit Pfeffer abschmecken, bei Bedarf Salz und Zitronensaft hinzugeben. Die Zubereitungszeit ist ca. 20 Minuten. Und nun ein Rezept für Tagliatelle mit getrockneten Steinpilzen. Zutaten für 2 Personen. 250 Gramm Tagliatelle oder Bandnudeln. 3 Liter Brühe, zum Beispiel Restsoße von Rippchen ohne Fett oder Gemüsebrühe, 20 Gramm getrocknete Steinpilze, 200 Milliliter lauwarmes Wasser, 2 Esslöffel Olivenöl, etwas granulierten Knoblauch, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, Salz, etwas Stärkemehl oder Soßenbinder, ein kleines Bund Petersilie und 100 Gramm geraspelter Grana Padano. Zubereitung. Die getrockneten Steinpilze werden in eine kleine Schüssel gegeben und mit lauwarmem Wasser übergossen. Danach ca. 30 Minuten stehen lassen. Im Anschluss Pilze aus dem Sud nehmen und klein schneiden. Den Sud aufheben, er wird noch gebraucht. Parallel die Brühe zum Kochen bringen, die Tagliatelle dazugeben und ungefähr 10 Minuten kochen. Die Tagliatelle müssen bissfest sein, in einem Durchschlagsieb abgießen. In einer Pfanne Öl erwärmen, darin die Steinpilze ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze mit etwas Knoblauchgranulat braten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und löffelweise den Pilzsud dazugeben. Eventuell noch einmal abschmecken, leicht andicken und den Herd ausschalten. Zum Schluss wird die fein gehackte Petersilie untergerührt. Den Grana Padano raspeln und über die angerichtete Tagliatelle streuen. Zubereitungszeit ist alles in allem ca. 40 Minuten. Für viele Fleischgerichte benutze ich Pilzpulver und getrocknete Steinpilze. Beides mache ich selbst. Gesammelte Waldpilze lege ich zum Trocknen auf Papier, dabei die Steinpilze gesondert. Bereits nach 1 oder 2 Wochen können die vorgetrockneten Pilze mit Hilfe einer Pfanne fertig getrocknet werden. Dazu wird die Pfanne auf den Herd gestellt und eine schwache Wärmezufuhr eingestellt. 2 Hände voll Pilze werden in die Pfanne geworfen und ca. 10 Minuten zu Ende getrocknet. Sie sind richtig trocken, wenn zum Beispiel Steinpilze bei Druck zerbröseln. Achtung, nicht braun werden lassen. Die Steinpilze werden in Schraubgläser gefüllt. Getrocknete Maronen, Birkenpilze, Pfifferlinge, Champignons usw. werden in ein Schlagwerk gegeben und zu Staub zermahlen. Ich benutze dazu meinen Multiboy aus DDR-Zeiten. Am besten ein großes Blatt Papier unterlegen, denn es staubt ziemlich und das Pilzpulver quillt aus allen Ritzen des Multiboys. Das Pilzpulver wird ebenfalls in Schraubgläser gefüllt. Sowohl getrocknete Steinpilze als auch Pilzpulver sind mehrere Jahre haltbar und ein gern angenommenes Weihnachtsgeschenk.